Scharbeutz, Bremen und Hamburg. Das sind die bisherigen Stationen unseres heutigen Gasts. Von der Bereitschaftspolizei über den Reviervollzug und die Einsatzführung bis in den Leitungsstab hat sie alle schon gemeistert. Und seit März 2020 ist sie das Gesicht der Polizei in Hamburg. Sie ist aber auch die erste Polizeioberrätin hier bei uns im News Aktuell Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sandra Levgrün heute bei uns zu Gast ist. Sandra leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei in Hamburg. Mit ihr sprechen wir darüber, wie sich Corona auf die Polizeiarbeit und die Kommunikation auswirkt, warum es bei der Polizei immer noch zu wenig Frauen in Führungspositionen gibt und schließlich, welche Rolle Humor bei ihrer Arbeit spielt. Hallo Sandra, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ja, danke für die Einladung.
Und als Co-Hostin ist heute ebenfalls zum ersten Mal meine Kollegin Nicola Wohlert mit an Bord. Quasi eine doppelte Premiere heute. Hallo Nico, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, ich freue mich.
Sandra, wir haben ja wieder ein bisschen recherchiert im Vorfeld des Podcasts zu dir und deinem Werdegang und möchten unseren Hörerinnen und Hörern ja auch ein bisschen dich näher bringen. Du hast in deiner Heimatstadt Scharbeutz zunächst eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht, bevor du dann Mitte der 90er Jahre nach Bremen gegangen bist. Dort hast du dann eine Ausbildung zur Polizistin gemacht. Was waren denn deine Beweggründe, zur Polizei zu gehen? Kannst du das ein bisschen erläutern für uns?
Ja, das kann ich sehr gerne. Also richtig, ich bin in Scharbeutz aufgewachsen, dort zur Schule gegangen, habe auch da zunächst eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht und Scharbeutz ist halt eine kleine Gemeinde, es sind irgendwie 12.000 Einwohner. Und als ich Jugendliche war, also so Ende der 80er Jahre, da fuhr da einmal am Tag der Bus in die eine Richtung und einmal am Tag der Bus in die andere Richtung. Und ja, außer im Sommer war dort wenig los. Im Winter wurden da die Bürgersteige hochgeklappt. Also kurzum, es war mir eigentlich zu langweilig. So wie das als Jugendliche eben so ist oder als junge Frau, dann will man in die Großstadt und man will was erleben. Und das war am Ende auch die Motivation, zur Polizei zu gehen. Ich wollte was erleben. Ich hatte halt diesen Alltag in der Verwaltung, der mir relativ langweilig erschien, jeden Tag das Gleiche zu machen. Und ich wollte einen Beruf, bei dem ich morgens nicht weiß, was mich eigentlich so im Laufe des Tages erwartet. Und da schien mir die Polizei in der Großstadt genau das Richtige zu sein. Dann habe ich mich in Hamburg und auch in Bremen beworben. Bremen war dann viel schneller im Auswahlverfahren und hat mir relativ schnell einen Ausbildungsplatz angeboten. Und da habe ich zugegriffen. Das Schicksal wollte es dann irgendwann so, dass ich meinen heutigen Lebensgefährten kennenlernte, der in Hamburg bei der Polizei war bzw. noch ist. Ja, und so habe ich dann im Jahr 2000 das Bundesland gewechselt. Es ist bei der Polizei so, dass man nicht einfach sich in einem Bundesland bewerben kann, also in einem anderen Bundesland, wenn man schon irgendwo Polizist ist, sondern man braucht immer einen Tauschpartner. Und den habe ich dann irgendwann gefunden. Und als ich in Hamburg angekommen bin, war ich dann ganz lange Einsatzführerin an einem Polizeikommissariat, bin also ganz klassisch Streifenwagen gefahren und habe dann irgendwann den Schritt gewagt und habe hospitiert in der Pressestelle. Ich war da Mitarbeiterin dann in der Pressestelle, habe zwischenzeitlich über mehrere Jahre dann noch das Büro des Polizeipräsidenten geleitet und bin jetzt schlussendlich dann als Chefin dieser Pressestelle der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zurückgekehrt.
Das heißt aber auch, dass so eine Karriere bei der Polizei ein bisschen anders läuft, wie es jetzt bei uns in der freien Wirtschaft der Fall ist. Wie wird man denn nun eigentlich Pressesprecherin oder Pressesprecher? Gibt es Voraussetzungen, die man erfüllen muss oder gibt es besondere Stationen, die man durchlaufen haben muss?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass alles mit der klassischen Ausbildung oder dem Studium bei der Polizei beginnt. Das müssen alle machen. Ich habe mich damals für das Studium entschieden. Und im Anschluss folgen dann eigentlich verschiedene Stationen innerhalb der Polizei. Bei mir waren das eben die Bereitschaftspolizei und auch diese Zeit als Einsatzführerin an einem Polizeikommissariat, also der Streifenwagen, und irgendwann die Mitarbeit in der Pressestelle. Aber es ist im Grunde genommen so, dass, und das ist auch das Besondere bei der Polizei, alle beginnen mit der Ausbildung und diesem Studium. Und die Polizei hat einfach unglaublich viele verschiedene Jobs in einem. Also man kann beispielsweise irgendwann zur Spurensicherung gehen, wenn man dort eine gewisse Affinität hat. Man kann zum SEK gehen, wenn man besonders sportlich aktiv ist. Man kann zur Reiterstaffel gehen, wenn man eine Affinität zu Pferden hat oder auch Hundeführer werden. Man kann Polizeitaucher bis hin zum Hubschrauberpilot, kann man eigentlich alles werden. Und das ist im Grunde genommen immer der jeweiligen Leidenschaft, dem Interesse, der jeweiligen Stärke auch geschuldet, dass man dann irgendwann sich in diesem oder einem Bereich spezialisiert. Aber es beginnt alles immer mit der Ausbildung bei der, ganz klassisch bei der Polizei. Also, oder anders formuliert vielleicht, ich habe jetzt nicht Medienwissenschaften studiert. Ich bin auch keine ausgebildete Journalistin. Das ist ja in vielen Bereichen so, dass Pressesprecher ausgebildete Journalisten sind. Das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall, sondern ich bin klassisch ausgebildete Polizistin und habe mich dann aber im Laufe meiner Zeit hier bei der Polizei für den Bereich der Medien interessiert. Und ja, dann hatte ich einen Vorgesetzten, der das erkannt hat. Und so konnte ich mich dann in dem Bereich so ein bisschen spezialisieren.
Wir haben ja im Vorgespräch auch ein bisschen über den Anteil der Frauen bei der Polizei gesprochen. Und du hattest uns schon gesagt, dass der natürlich, wie auch in vielen anderen Bereichen, ja doch noch immer geringer ist als der Anteil an Männern. Hast du da vielleicht ein paar Zahlen für uns? Wie hoch ist denn der Frauenanteil grundsätzlich bei der Polizei bei euch? Und dann vielleicht als Anschluss auch noch mal, wie hoch ist denn der Frauenanteil in Führungspositionen bei der Polizei Hamburg?
Also die Polizei Hamburg hat insgesamt 11.300 Mitarbeitende aktuell. Und davon sind ungefähr 4.000 Frauen. Also das sind so bummelig 35% insgesamt. In den jeweiligen Einstellungsjahrgängen, da sieht das schon deutlich besser aus. Da haben wir schon seit einigen Jahren ein sehr ausgeglichenes Verhältnis von ungefähr 50-50. Also wir stellen genauso viele Frauen ein wie Männer. Teilweise stellen wir sogar noch mehr Frauen ein, weil sie sich in diesen Einstellungstests doch deutlich überdurchschnittlich gut durchsetzen. Aber irgendwann, und das sieht man dann ja schon an den Zahlen, also 50% Frauen in der Einstellung, dann in Gänze nur noch 35% Frauen. Und auf dem Weg in eine Führungsfunktion verlieren wir dann eben auch noch einen großen Teil. Also im Moment sind es 15% oder 15% der Führungsfunktionen bei der Polizei Hamburg sind von Frauen besetzt. Und das ist tatsächlich ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen. Also da müssen wir tatsächlich besser darin werden. Die Frauen, auch wenn sie in Teilzeit arbeiten, das ist natürlich teilweise ein Problem, aber auch diese Teilzeitkräfte müssen wir irgendwie in Führung bringen. Das ist ein großes Ziel, was die Polizeiführung sich auch gesetzt hat, weil wir schon wollen, dass die Frauen da gefördert werden, dass wir wollen, dass die Karriereplanung irgendwie besser unterstützt wird und haben dann eben auch schon so ein paar Programme uns überlegt, also machen so gezielte Mentorenprogramme zum Beispiel für Frauen, die vielleicht noch aufgrund ihrer Teilzeittätigkeit oder auch aufgrund der Vereinbarkeit von Familie auch und Beruf gleichzeitig vielleicht nicht ganz so mutig sind, dass wir die so ein bisschen unterstützen und dass wir sie auf ihrem Weg in ihrer Karriereplanung da eben einfach besser unterstützen, sodass wir es schaffen, noch mehr Frauen in Führungsfunktionen zu kriegen.
Kommen wir nochmal zu dir persönlich zurück. Du bist ja super pünktlich mit Beginn der Pandemie, ziemlich genau vor 2 Jahren, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei in Hamburg geworden. Uns bei News Aktuell hat Corona aber wirklich blitzartig alle ins mobile Arbeiten geworfen und hat natürlich auch sehr, sehr viel verändert. Bei dir war das ja nicht nur einfach ein Wechsel an der Spitze der Pressestelle, sondern das war ja auch inmitten einer für uns alle eigentlich undenkbaren Pandemie. Was waren denn so für dich ganz persönlich die Herausforderungen, als du deinen Job angetreten hast?
Also als die Pandemie in Deutschland ankam, da war ich, wie wahrscheinlich viele zu dem Zeitpunkt, gerade im Skiurlaub in Osttirol. Und uns erreichten da so nach und nach die Nachrichten aus Ischgl und auch aus Italien. Und Osttirol ist ja nur ein Steinwurf von Italien entfernt. Und das Gefühl, ehrlich gesagt, wurde immer mulmiger. Wir wollten eigentlich an einem Samstag abreisen. Und am darauffolgenden Montag sollte eigentlich der große Tag sein, also der große Medientermin, wo ich die Pressestelle von meinem Vorgänger übernehme. Ein großer Tag für mich. Und es zeichnete sich dann irgendwie ab. Wir haben dann irgendwann im Skiurlaub die Nerven verloren, sind dann bereits am Donnerstag abgereist, weil wir irgendwie Sorge hatten, dass die Grenzen schließen und ich da vielleicht plötzlich nicht wegkomme oder so. Und wie gesagt, die Nachrichten, das wurde immer mulmiger. Und ich lebte wirklich in der Zeit noch in der Welt, dass ich am Montag ins Büro gehe und diese Pressestelle übernehme. Vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen naiv, aber zu Beginn wussten wir ja nun wirklich alle nicht so genau, was passiert hier eigentlich gerade. Die Realität hat mich dann aber ziemlich schnell eingeholt. Am Freitag, als wir dann wieder in Hamburg waren, kam dann schon die Nachricht, dass ich jetzt erstmal 10 Tage in Quarantäne gehen darf. Und der Medientermin am Montag, der war auch nicht mehr geplant. Also das war schon alles abgesagt. Und insofern, ja, habe ich dann erstmal quasi meinen Start in der Pressestelle mit einer Quarantäne begonnen. Konnte mich dann irgendwann nach ein paar Tagen freitesten. Und so habe ich dann eigentlich eher still und unprätentiös die Pressestelle übernommen, statt eines großen Medientermins.
Auch ein bisschen schade, ne?
Ja, irgendwie ja. Aber aus heutiger Sicht, wenn man nochmal so überlegt, was die letzten 2 Jahre dann so los war, ja, ist das dann einfach so, ne?
Und ich glaube, Nico, das wissen auch wir, ne? Noch genau, das weiß wahrscheinlich jeder, so wie beim 11. September weiß jeder noch ungefähr dieser Freitag und dann dieser Montag, ne? Mitte März, ich glaube, der 14. rum war es. Das hat sich bei uns allen eingeprägt. Und ja, wir haben ja eigentlich relativ schon zu Beginn der Pandemie und immer wieder und jetzt auch letztendlich vermehrt dann auch wieder Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres von der sogenannten kritischen Infrastruktur immer wieder gehört und gelesen. Und klar, bei dem Begriff denken wir jetzt vielleicht erstmal sofort an Energie, an Lebensmittel, ans Gesundheitswesen natürlich, ne, an den öffentlichen Nahverkehr. Aber die Polizei ist ja auch Bestandteil der kritischen Infrastruktur. Was heißt das eigentlich konkret für euch? Also wie geht ihr als Organisation mit so einer Pandemie um und ja, welche Gefahren drohen da?
Also ich glaube, es ist erstmal unser aller Grundbedürfnis, in Sicherheit leben zu wollen. Und das machen wir uns hier in Deutschland im Alltag, glaube ich, gar nicht mehr oft bewusst, weil wir es einfach so gewohnt sind. Und darüber können wir ja auch sehr glücklich sein. Es ist für uns ein Normalzustand geworden, der ja auch gut so ist. Und trotzdem sehen wir natürlich jeden Tag in den Ländern um uns herum und in den Nachrichten, dass Menschen dort tatsächlich jeden Tag Angst haben müssen. Länder, in denen die innere Stabilität, also die innere Sicherheit eben nicht mehr gegeben ist. Und wir sehen da auch, welche Auswirkungen das hat. Und gerade in so einer Pandemie, wenn das Leben plötzlich so komplett auf den Kopf gestellt wird und so Dinge ins Wanken geraten und man nicht mehr so genau weiß, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, alle werden so ein bisschen unsicher, da ist es wichtig, dass es diese innere Stabilität weitergibt. Also es ist wichtig, dass wir so gewisse Eckpfeiler unseres Lebens haben, die einfach weiter Bestand haben. Und wenn die wegbrechen, dann bekommen die Menschen Angst und geraten eben auch in Panik. So, das liegt einfach daran, dass wir gewohnt sind, dass diese Dinge immer da sind. Dazu zählt, wie du eben richtig gesagt hast, der Strom, der weiterhin einfach aus der Steckdose kommt und das Wasser, was weiterhin aus dem Wasserhahn kommen muss. Und dazu zählt auch, dass im Supermarkt weiter die Regale gefüllt sind. Und ich erinnere nur kurz daran, an die Bilder, die wir alle noch in Erinnerung haben, als das Nudelregal und das Toilettenpapier plötzlich irgendwie komplett ausverkauft und leer waren. Und das waren ja schon so, die Menschen haben so komische Panikkäufe gemacht und es waren ja schon im Grunde die ersten Anzeichen auch für so eine Panik. Und das war wichtig, dass sich das schnell wieder reguliert hat und nicht verfestigt hat. Mhm. Und genauso ist es eben auch wichtig, dass jemand ans Telefon geht, wenn jemand 110 anruft. Also der Notruf der Polizei muss besetzt sein. Wenn jemand Hilfe braucht, dann muss die Polizei kommen. Und genauso ist es wichtig, dass die Strafverfolgung auch weiter stattfindet und nicht einzelne Gruppen plötzlich in der Stadt meinen, sie können jetzt irgendwie alles machen und es reguliert keiner mehr oder sie können Supermärkte plündern oder sich an keine Regeln mehr halten müssen. Und deswegen muss die Polizei einsatzfähig bleiben. Also wir müssen sehen, dass wir diese innere Stabilität weiter aufrechterhalten, weil es wiederum den Menschen Sicherheit gibt. Und deswegen gehört die Polizei einfach zur kritischen Infrastruktur. Ich glaube, wenn wir an der Stelle wegbrechen, dann haben wir in so einer Pandemie irgendwann tumultartige Zustände auf der Straße. Und deswegen haben wir eben auch besondere Maßnahmen bei uns. Es war besonders wichtig, dass wir zum Beispiel diese Polizeieinsatzzentrale schützen, dass die weiter arbeitsfähig ist, dass wenn dort ein Corona-Ausbruch ist, nicht die ganze Truppe plötzlich da niederliegt. Und so haben wir gewisse Bereiche auch identifiziert, die uns besonders wichtig waren und für die haben wir dann Notfallpläne aufgestellt, dass wir gut durch diese Pandemie kommen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Also gerade was, wenn ein Teil in Quarantäne muss, dass eben immer noch ein anderer Teil zur Verfügung stehen kann.
Also das mit der Aufteilung der Truppe, das galt doch mit Sicherheit auch für euch in der Pressestelle. Wenn ich es richtig erinnere aus meinen alten Tagen, seid ihr da ja auch 2-3 Hände voll Menschen, die da in der Pressestelle arbeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, muss man ja korrekterweise sagen, arbeiten, dass ihr da euch so auch Kohorte, hieß das glaube ich immer so schön, kohortenartig organisiert habt, oder?
Ja, genau. Wir haben eigentlich von Beginn an immer in 2 Teams gearbeitet. Also es war immer wochenweise haben wir uns abgewechselt und wir haben immer eine Kohorte zu Hause gehabt, dass wenn hier irgendwas ist im Büro, und das haben wir natürlich leider auch erleben müssen, dass wir hier Corona-Fälle natürlich hatten und wir hatten leider auch einen sehr schweren Fall, dass ein Kollege verstorben ist hier bei uns aus dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit noch ganz zu Beginn der Pandemie, als es noch keine Impfung gab. Und wir haben einfach immer versucht, ein Team im Backup zu haben, was sofort einspringen kann, wenn es quasi eine Corona-Infektion dann gibt.
Die Pandemie hat nicht nur organisatorisch einiges auf den Kopf gestellt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich bei euch seit 2 Jahren einiges verändert hat. Es gab und gibt ja immer noch regelmäßig Änderungen, die Corona-Regeln betreffend. Und bei den 11.300 Mitarbeitern, die du ja eben erwähnt hast, von denen viele ja sicherlich auch eher aushäusig unterwegs sind und nicht im Präsidium sitzen, die müssen ja beständig auf dem Stand gehalten werden. Das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Nutzt ihr sowas wie ein Intranet oder habt ihr eine App, mit der ihr euch austauscht oder gegenseitig auf Stand haltet? Wie läuft das?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die interne Kommunikation wirklich die größte Herausforderung war in dieser Zeit. Wir nutzen da tatsächlich das Intrapool. Wir haben aber auch den E-Mail-Verteiler natürlich ganz normal genutzt, um alle Menschen und alle Kolleginnen und Kollegen immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Wir haben teilweise Newsletter geschrieben. Wir haben aber auch Podcasts aufgezeichnet, haben uns verschiedene externe Gesprächspartner geholt. Aber wir haben eben auch einen sogenannten Krisenstab, der hier 24/7 für uns erreichbar ist. Aber also gerade das Thema interne Kommunikation, muss ich sagen, war wirklich ein Kraftakt. Also die Eindämmungsverordnung, wie sie hier in Hamburg heißt, hat inzwischen 100 DIN A4 Seiten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei der 66. Version dieser Verordnung. Also das heißt, 66 Mal haben sich die Dinge irgendwie jetzt in der Zeit schon verändert. Wir haben einen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand, der inzwischen 170 verschiedene Punkte umfasst. Und jedes Mal, wenn es an diese 66 Änderungen kam, dann mussten mal kleine, mal große, mal gravierende Änderungen. Was ist denn jetzt erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Was ist zu sanktionieren und wie ist es zu sanktionieren? Musste halt an die Kolleginnen und Kollegen, also an alle Mitarbeitenden der Polizei Hamburg, die im Außendienst tätig sind, umgesetzt werden. Ja, und das war unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, diese interne Informationsweitergabe zu organisieren, weil es am Ende, da sind wir wieder bei der inneren Stabilität und bei der inneren Sicherheit und bei dem Vertrauen, was die Menschen in uns haben müssen und dürfen. Wenn ein Kollege, also ein Polizist auf der Straße gefragt wird, was denn jetzt eigentlich gilt und was richtig ist und was falsch ist und wie man sich zu verhalten hat, dann ist es einfach wichtig, dass er absolut informiert ist und da auch genau das schildern und erklären kann und nicht möglicherweise keine Ahnung hat oder gar irgendwas Falsches erzählt, weil das verunsichert die Menschen natürlich auch total. Das heißt, auch da galt es, eine gewisse Stabilität zu haben. Und das führte aber dazu, dass eben diese Kolleginnen und Kollegen immer sehr gut informiert sein müssen. Und wir diesen juristischen Text, der teilweise Freitagnachmittag aus der Senatskanzlei kam und sehr umfangreich war, dann auch wieder sprachlich so umsetzen mussten, dass er für die Kollegen auf der Straße handhabbar ist. So, und das war wirklich manchmal ein Kraftakt. Und man selber vielleicht so als Privatperson hat ja immer so 3, 4, 5 Konstellationen im Kopf. Was darf ich jetzt gerade oder was sollte ich vielleicht nicht tun? Was ist mit der Schule, was ist mit der Kita oder was ist vielleicht mit meinem Fitnessstudio und wie ist es so allgemein? Aber ein Polizist muss halt alle Konstellationen im Kopf haben. Und da schreibt das Leben wirklich manchmal herrliche Konstellationen. Und die Menschen kommen dann auf einen zu und fragen einen. Und man selber denkt dann manchmal so, Gott, ja, das muss ich jetzt auch erstmal wieder nachlesen, weil darüber habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht. Und das ist schon, also es war schon wirklich immer eine Herausforderung, dass die Kollegen da immer informiert sind. So, das war die größte interne Herausforderung eigentlich, die wir zu bewerkstelligen hatten.
Ja, ich kann mir vorstellen, wir in Hamburg sind ja ein Stadtstaat und viele Menschen, auch viele meiner Kollegen wohnen nicht in Hamburg, sondern um Hamburg. Und dann haben wir halt Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und da galten ja mitunter dann doch wieder andere Geschichten. Und wenn man dann als Polizist aus, ich sag mal, Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg fährt, um da seinen Dienst zu tun, hat aber dann die heimischen Regeln im Kopf und muss dann die hamburgischen dann auch noch mit auf dem Zettel haben, das war sicherlich für die Kollegen dann auch nochmal schwerer.
Ja, absolut. Also da sprichst du genau das Richtige an. Wir haben viele Kollegen, die im Umland wohnen, in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg oder in Niedersachsen. Und klar, es war natürlich immer das große Thema, warum kann man nicht einheitliche Regeln für alle Bundesländer schaffen? Ich kann einige auch verstehen, wenn es dann eine sehr niedrige Inzidenz in Flensburg gab, aber eine hohe in Hamburg. Warum sollte Flensburg dann irgendwie mit Einschränkungen leben? Also ich kann beide Seiten verstehen. Aber klar, für die Kolleginnen und Kollegen war das besonders herausfordernd. Die hatten dann die Schule und die Kita in Schleswig-Holstein im Kopf, was da alles so gerade an Regeln galt. Und wenn sie nach Hamburg kamen, mussten sie das nochmal alles wieder umdenken, weil hier war das dann irgendwie teilweise wieder ein bisschen anders. Also die hatten da schon einiges im Kopf zu haben in dieser Zeit, ja, tatsächlich.
Jetzt haben wir viel über die Organisation und die Reglementarien und die inneren internen Informationsflüsse und die Herausforderungen dazu gesprochen. Wenn wir mal nach draußen gucken, ich kann mir vorstellen, auch die Arbeit an sich hat sich durch Corona tatsächlich ein bisschen verändert. Oder wie siehst du das? Also ich glaube, es gab, das fängt ja jetzt erst wieder an, ja kaum Großveranstaltungen zum Beispiel. Also inwiefern hat sich die eigentliche Polizeiarbeit eigentlich verschoben oder verändert? In dieser Zeit.
Ja, eigentlich genauso, wie sich unser aller Leben auch verschoben und verändert hat. Also die Polizeiarbeit orientiert sich ja eigentlich immer am öffentlichen Leben. Und sie ist immer da gefordert, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Also bei Fußballspielen beispielsweise, bei Großveranstaltungen, wie du eben schon angesprochen hast, Hamburger Dom, der Hafengeburtstag, der Schlagermove oder andere große Sportveranstaltungen, die so in der Stadt stattfinden. Und das fiel alles weg. Das heißt, da waren wir plötzlich nicht mehr gefordert. Und insofern haben wir dann ja aber relativ schnell auch eine andere Rolle bekommen, nämlich diese Corona-Regeln auch zu kontrollieren und die Kontrollinstanz zu sein. Und darauf konnten wir uns dann oder haben wir uns dann eben auch konzentriert. So, wir haben ja sehr intensiv und zahlreich, teilweise gemeinsam mit den Gesundheitsämtern, diese Corona-Kontrollen durchgeführt. Und so hat sich das Tätigkeitsfeld der Polizei total verschoben. Das Einzige, muss man sagen, was wirklich konsequent geblieben ist, das sind die Versammlungen. Also teilweise waren die ja auch eingeschränkt nur möglich. Aber eigentlich, das war das nur ein kurzer Zeitraum. Insgesamt haben wir schon sehr, sehr viele Versammlungen in der Stadt, die auch polizeilich begleitet werden müssen. Und jetzt aktuell natürlich denke ich da an die Versammlung der sogenannten Querdenker, die ja wirklich fast tagtäglich auch in Hamburg eben auf der Straße sind. Und da hat sich unser Tätigkeitsfeld so ein bisschen hin verlagert.
Neben dieser Kontrollfunktion, die ihr habt, ne, habt ihr ja auch noch eine wesentliche Aufgabe, die Bekämpfung von Kriminalität. Hat sich das vielleicht auch nochmal, könnte man jetzt ja meinen, ne, weniger Menschen draußen, viel mehr Menschen zu Hause, Einbrüche dann auch nicht mehr so einfach, wenn man immer zu Hause ist. Also könnte man ja meinen, schlechte Zeiten für Straftäter. Ihr habt ja vor kurzem eure polizeiliche Kriminalstatistik für Hamburg vorgestellt von 2021. Da hast du sicherlich die ein oder anderen interessanten Erkenntnisse draus. Möchtest du da ein paar uns verraten?
Also das vergangene Jahr war tatsächlich aus Sicht der polizeilichen Kriminalstatistik noch mehr als das Jahr 2020 ein Jahr der Pandemie. Und also da spiegeln sich ja in der Statistik wirklich 12 Monate Corona wieder. Ein Lockdown, der ja bis in den Mai hineinging. Und genauso wie im Jahr davor, also wie im Jahr 2020, hat das natürlich auch Einfluss auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Treffen sich weniger Menschen im öffentlichen Raum, haben wir auch weniger Kriminalität. Da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Und es verlagern sich Delikte dann eben auch entweder in private Bereiche oder aber auch in digitale Räume. Und das konnten wir tatsächlich im letzten Jahr ganz deutlich feststellen. Also während des Lockdowns beispielsweise sind ganze Kriminalitätsphänomene komplett weggebrochen. Beispielsweise der Wohnungseinbruch. Die Menschen waren zu Hause, die Länder hatten Reisebeschränkungen, sodass reisende Tätergruppen auch gar nicht nach Hamburg kommen konnten. Oder auch der Taschendiebstahl fällt mir auch noch ein. Also diese ganzen Menschenmengen, in denen oft Gedränge ist, wo man sehr eng aneinander ist, da passieren ja auch diese Taschendiebstähle. Aber diese Menschenmengen gab es ja eigentlich gar nicht. Und auch dieses Abstandhalten voneinander führt ja im Moment schon dazu, dass man es ja schon als unangenehm empfindet, wenn einem jemand so zu nahe kommt.
Stimmt.
Insofern ist es wirklich eine schwierige Zeit für Taschendiebe, muss man sagen. Aber es verlagert sich eben. Es verlagert sich in den privaten Bereich. Wir sind mit den Beratungsstellen für häusliche Gewalt, auch für Gewalt an Frauen, sind im sehr engen Austausch, weil wir schon feststellen, dass diese Lockdown-Phasen und diese Corona-Phasen, wo die Menschen zu Hause sind, die Gewalt im häuslichen Bereich durchaus begünstigt hat. Also, dass es mehr Gewalt gegen Frauen gibt, dass es im häuslichen Umfeld mehr Gewalt gibt. Das wird ganz verzögert nur bei der Polizei angezeigt. Also, deswegen sind die Beratungsstellen da für uns so wichtig. Da sind die Frauen viel eher und viel offener, sowas zu berichten, als dass sie irgendwann die Anzeige erfolgt dann teilweise oft sehr, sehr, sehr viel später. Und deswegen ist das bei uns immer so ein bisschen schleppend mit den Zahlen. Und deswegen sind wir da mit den Beratungsstellen sehr eng im Austausch. Aber wir stellen das fest, dass Corona dafür gesorgt hat, dass die Straftaten sich ins Private verlagert hat und genauso eben in die digitalen Räume. Also die Internetkriminalität ist gestiegen während Corona. Es hat sich alles weiter ins Internet verlagert, insbesondere was die Betrugsstraftaten angeht. Da haben wir eine deutliche Steigerung festgestellt. Und das, denke ich, wird sich auch erst einmal so fortsetzen. Also ich glaube, es wird nicht so schnell, selbst wenn wir jetzt irgendwann wieder in einen Normalzustand kommen, wird sich das gar nicht so schnell regulieren. Also die Täter haben sich schon so ein Betätigungsfeld auch im Internet gesucht.
Ja, das ist auch mein Stichwort tatsächlich. Ich lese da immer wieder davon. Wir haben das auch bei uns auch schon mal als Thema im News Aktuell Blog gehabt. Cyberkriminalität, also Datenklau, Kreditkartenklau, Identitätsdiebstahl. Habt ihr eine eigene Abteilung, die sich ausschließlich mit Cybercrime beschäftigt? Und kannst du vielleicht an einem Beispiel schildern, wie eure Kommunikation nach außen dann aussieht mit den Kollegen oder mit den Ergebnissen, die die Kollegen einfahren?
Also ja, wir haben eine eigene Abteilung im Landeskriminalamt, die sich ausschließlich mit Cyberkriminalität beschäftigt. Das ist ein Deliktsfeld, was wirklich boomt. Und die Kolleginnen und Kollegen müssen da permanent auf der Hut sein und sich mit diesen neuen Maschen, die die Täter sich auch immer so ausdenken, auseinanderzusetzen. Die müssen da also immer sehr aufmerksam sein. Ja, hat sich die Pandemie bemerkbar gemacht. 11% insgesamt sind die Taten gestiegen, die im Internet passieren. Also im Vergleich noch zu 2020. Das ist wirklich ein hoher Anstieg. Und klar, wir nutzen alle natürlich das Internet, ne, verstärkt zur Informationsbeschaffung oder in der Freizeitbeschäftigung. Jetzt ist es Grundlage von Homeoffice und alles findet irgendwie übers Internet statt. Und insofern steigen natürlich auch die Gefahren. Viele von uns machen finanzielle Transaktionen, also Online-Banking inzwischen übers Internet. Und so ergeben sich natürlich viel mehr Tatgelegenheiten auch für Straftäter. Ich denke da beispielsweise an diese ganzen Fake-Shops, also Läden, wo man denkt, man kauft online ein, aber im Grunde gibt's diesen Laden gar nicht. Und dann ja, überweist man Geld und steht dann irgendwann vor dem Nichts, weil die Ware gar nicht kommt. Und diese ganzen Betrugsstraftaten werden eben auch in diesem Landeskriminalamt bearbeitet. Die machen fast 72% der gesamten Straftaten im Internet aus, sind meistens so Betrugsstraftaten und tatsächlich dieses Ausspähen und Abfangen von Daten, also Identitätsdiebstahl, was du auch sagtest, das macht 59% aus. Also das Täter wollen am Ende immer unser Geld oder unsere Daten und unsere Daten eigentlich nur wiederum deshalb, weil sie damit Schindluder betreiben wollen, um dann wiederum an Geld zu kommen. So, und wir haben unsere Kommunikation eigentlich in zwei Richtungen aufgebaut. Zum einen berichten wir über diese Taten und über die Maschen der einzelnen, der Täter, also was sie sich gerade wieder Neues ausgedacht haben, indem wir zum Beispiel auch reale Fälle publizieren per Pressemitteilung, dass wir das einfach nochmal immer sehr plastisch auch versuchen darzustellen, was passiert da eigentlich gerade. Und das zweite ist, dass wir sehr intensiv Präventionsarbeit machen. Also gerade dieses Landeskriminalamt für Cyberkriminalität, die legen sehr viel Wert auf Prävention. Das heißt, wir versuchen eigentlich über alle Kanäle, die wir so haben, übers Internet, über Social Media, auch über Pressemitteilungen, immer wieder Präventionstipps zu geben. Also wie kann ich mich vor diesen Taten schützen? Wie kann ich es erkennen, dass es möglicherweise ein Fake-Shop ist? Und wo sollte ich, wenn ein Angebot zu günstig erscheint, vielleicht auch misstrauisch werden, weil das eigentlich gar nicht sein kann und dass ich darauf eben nicht reinfalle. So, und dafür verbreiten wir eben tatsächlich, also gerade auch über unsere Internetseite in Sachen Online-Betrug, wertvolle Tipps.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Cyberkriminalität, bevor wir dann zum Humor kommen, Nico. Was Lustigeres. Unternehmen können ja auch Opfer werden von Cyberangriffen, also Hackerangriffen vielmehr. Man liest ja auch ganz oft eben diese Ransom-Software, also diese Software, die dann quasi ganze Systeme lahmlegt und Daten verschlüsselt und eben gegen Erpressung dann und in Bitcoins oder was auch immer diese Daten wieder zur Verfügung stellen möchte.
Ja, ja.
Das ist auch was, wo die Polizei mit reinkommt oder sind das andere Behörden, die da tätig werden?
Ja, also das passiert tatsächlich immer häufiger. Auch da ist es zweierlei. Eigentlich, wenn es passiert, ist das Kind eigentlich schon fast in den Brunnen gefallen. Auch da liegt der Schwerpunkt wirklich auf Präventionsarbeit. Dieses Landeskriminalamt für Cyberkriminalität macht für die Firmen richtig Informationsveranstaltungen. Wie stelle ich meine hauseigene IT so auf, dass das nicht passieren kann? Also ich sag mal, im Grunde ganz einfach formuliert, ich muss eigentlich einen zweiten Server mit all meinen Mitarbeiterdaten und mit all meinen Geschäftsdaten irgendwo haben, wenn mir einer geknackt wird, dass ich sofort die Möglichkeit habe, auf einen zweiten zuzugreifen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach und plastisch formuliert, aber so ist es im Grunde genommen. Wenn ich alles auf einem Server lager und ein Hacker es schafft, genau diesen Server zu infizieren und lahmzulegen, dann stehe ich vor dem Nichts. Und das ist für viele Familien, hätte ich fast gesagt, für viele Firmen, einfach existenzgefährdend. Ja,
ja, absolut.
Und deswegen legen wir wirklich sehr viel Wert auf Prävention. Wir sprechen die Firmen aktiv an und bieten ihnen diesen Informationsveranstaltungen. Aber wenn es denn passiert ist, dann sind wir als Polizei natürlich auch da. Und dann gehen wir mit den Firmen ganz klassisch durch, was ist jetzt zu tun. Also der große Tipp lautet natürlich immer erstmal nicht zahlen. Also die fordern ja immer relativ schnell, sich dann über einen Raum da im Darknet irgendwie zu begegnen und dann eben werden Bitcoins gefordert. Das sollte man natürlich erstmal nicht tun, sondern man sollte sich schon die Beratung bei der Polizei holen, weil wir ganz gute, glaube ich, inzwischen ganz gute Konzepte und Ideen haben, da auch ja, helfen, zur Seite zu stehen.
So, Bea hat es ja schon angedroht. Es wird jetzt ein bisschen humorvoller. Nein. Ich weiß aus meiner Zeit, als ich mich bei News Aktuell um alles, was ein Blaulicht auf dem Dach hatte, gekümmert habe, dass die Menschen bei der Polizei, die die Pressemitteilung zur Veröffentlichung über UTS schreiben, mit denen hatte ich ja in der Regel zu tun, dass sie unglaublich viel Humor hatten. Also wir hatten wirklich so oft und so viel zu lachen. Ich vermisse das in großen Teilen tatsächlich. Aber Manchmal ist es ja auch nicht der Mensch, der besonders lustig ist, sondern es ist tatsächlich der Inhalt einer Meldung, die einen dahin reißt. Was war der lustigste oder skurrilste Einsatz bei euch? Gibt es einen besonders lustigen oder vielleicht sogar einen besonders liebenswerten Vorfall, über den du uns berichten kannst?
Das ist total schwer, weil es so viele sind. Also weil es wirklich, das Leben schreibt einfach die schönsten Sachverhalte und wir sind als Polizei ja immer sehr dicht an den Menschen dran und an deren Leben. Und ich erinnere mich wirklich an die Zeit, als ich noch Streifenwagen gefahren bin, dass ich abends ganz oft gedacht habe, also meine Güte, das, was ich heute wieder an skurrilen und schönen Dingen erlebt habe, das erleben Menschen in ihrem ganzen Leben nicht normalerweise. Da sind natürlich auch schmerzhafte Dinge dabei gewesen, da sind traurige Geschichten dabei gewesen. Manchmal kommt Weinen gleich nach dem Lachen und umgekehrt. Man ist natürlich immer wirklich sehr dicht dran und sehr nah an den Menschen und insofern lacht man dann und leidet man natürlich auch mit. Aber ich erinnere mich zum Beispiel immer an einen schönen Moment, an einen jungen Mann, der auf dem Gelände einer Behinderteneinrichtung gelebt hat und ein riesengroßer Polizeifan war oder vermutlich immer noch ist. Und wenn wir Zeit hatten, dann sind wir mit dem Streifenwagen immer auf dieses Gelände gefahren, diese Einrichtung, und dann kam er uns schon mit nach oben ausgestreckten Armen entgegengelaufen und hat immer gerufen, hallo meine Freunde. Und dann ist er einfach hinten in Streifen, ohne zu fragen, ist er immer hinten in den Streifenwagen eingestiegen, hat sich auf die Rücksitzbank gesetzt und dann sind wir mit ihm einfach mit dem Streifenwagen übers Gelände gefahren, manchmal dreimal, manchmal fünfmal, je nachdem, wie lange wir Zeit hatten. Und ja, und anschließend war er der glücklichste Mensch auf der Welt. Und das sind so diese schönen Erlebnisse, wo man dann immer denkt, man schafft es eben auch, den Menschen einfach mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das sind eigentlich immer die schönen Dinge. Und wir haben in der Pressestelle tatsächlich immer den Ausspruch, Kinder, Tiere, Hafen. Also alles, was mit Kindern zu tun hat, alles, was mit Tiergeschichten erleben, auch so wahnsinnig tolle Tiergeschichten, die wir natürlich gerne auch dann über die Pressestelle auch vermelden. So, weil sie einfach irgendwie humorvoll und schön sind. Aber wir stellen tatsächlich auch eine Entwicklung fest, dass man aufpassen muss, dass man diese Dinge auch nicht ins Lächerliche zieht. Also der Grat ist manchmal schmal und wir lernen das im Moment wirklich teilweise auch schmerzhaft durch die sozialen Netzwerke. Manchmal berichtet man von so einer Geschichte und dann geht sie viral und manchmal berichtet man von einer Geschichte und es geht fürchterlich in die Hose. Da ist ganz viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt. Und ja, also am Ende denke ich, Polizeiarbeit sollte humorvoll sein und darf auch nicht immer so bierernst sein. Und ich finde auch, dass sich das in der internen und externen Kommunikation widerspiegeln muss. Das ist einfach total wichtig, dass das so bleibt.
Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt auch schon geschmunzelt und allein deswegen war dieser Podcast ja auch schon für mich jetzt was ganz Besonderes, weil es ist doch schön, wenn man schmunzeln kann bei der Arbeit. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage, liebe Sandra. Und zwar machen wir das ja immer am Ende, dass wir versuchen, nochmal so einen kleinen Blick in die Glaskugel zu werfen, was ja auch nicht so ganz einfach zurzeit ist. Und es hat sich ja viel verändert und es wird sich wahrscheinlich auch weiterhin viel verändern. Wagst du es trotzdem für uns mal zu schauen, wohin bewegt sich das Ganze? Wie glaubst du, sieht die Polizeiarbeit, sagen wir mal, in 5 Jahren aus?
Also es wird auch in 5 Jahren noch Kriminalität geben. Da müssen wir uns, glaube ich, mit abfinden. Ich glaube, dass die Kriminalität, wie schon geschildert, sich immer weiter in die digitale Welt auch verlagern wird. Da werden wir einfach immer sehr sorgsamer sein müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Aufgaben und auch die Erwartungshaltung an die Polizei immer weiter steigen wird. Wir stellen das jetzt schon fest, dass wir viel mehr als früher aufgefordert sind, transparenter zu sein mit dem, was wir tun, dass die polizeilichen Maßnahmen, die wir treffen, transparenter sein müssen. Die Menschen haben ein höheres Informationsbedürfnis als früher. Und das wird sich, glaube ich, weiter ausbauen. Alles, was die Polizei tut und dann Maßnahmen durchführt, wird hinterfragt, auch kritisch hinterfragt. Und dem werden wir uns auch in Zukunft weiter stellen müssen und damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Also beispielsweise jeder Bürger oder jede Bürgerin hat inzwischen die Möglichkeit, Polizeieinsätze auch mit dem Handy zu filmen. Das erleben wir ja jeden Tag. Das ist auch okay, also nicht, dass wir irgendwas zu verbergen hätten oder so, aber das ist tatsächlich so. Das Problem ist nur, dass diese Videos dann anschließend mit einer bestimmten Zielrichtung ins Netz gestellt werden und dort dann ohne jede Sachkenntnis darüber kräftig diskutiert wird und die Kolleginnen und Kollegen dabei auch teilweise nicht besonders fair oder differenziert behandelt werden oder differenziert geurteilt wird. Also was ich damit sagen will, die Polizei wird einfach weiter unter Dauerbeobachtung stehen und wir werden aufgefordert sein, noch transparenter mit unserem Handeln und mit unseren Maßnahmen umzugehen. So, das wird in den nächsten 5 Jahren, denke ich, deutlich stärker ausgeprägt sein. Und ansonsten glaube ich aber, dass auch in 5 Jahren die Polizei noch der spannendste Beruf überhaupt ist und ich auf keinen Fall irgendwas anderes machen möchte.
Wow.
Das klingt gut.
Das war ja jetzt fast schon das perfekte Schlusswort für den Podcast, Nico, oder?
Ja, das war ein Treffer.
Ganz spannend. Also ich glaube, wir hätten noch bestimmt noch mal so lange mit dir sprechen können, liebe Sandra. Aber die Zeit ist zu Ende. Und ja, also ich habe jetzt hier auch wieder ganz vieles für mich mit rausgenommen. Und herzlichen Dank für dieses Gespräch, liebe Sandra.
Sehr gerne. Ich danke euch.
Ich sage auch ganz herzliches Dankeschön. Hat mich riesig gefreut.
Sehr schön. Dann hab einen schönen Nachmittag noch und bis bald. Tschüss.
Danke, das wünsche ich euch auch. Bis bald.
Wiedersehen.
Tschüss.